Vier Verse aus dem Lukas-Evangelium, aus Lukas 11, möchte ich gerne uns heute Abend lesen. Und es begab sich, dass Jesus an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Unser tägliches Brot gib uns Tag für Tag und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben allen, die an uns schuldig werden, und führe uns nicht in Versuchung. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du so einzigartig gebetet hast, dass die Frage der Jünger damals schon war: Wie geht das? Was für ein Geheimnis ist das? Lass uns teilhaben an diesem besonderen Geschenk und Geheimnis des Betens. Und du weißt, dass das unser Gedanke auch ist für die vor uns liegenden Bibelstunden in unserem Studienkurs. Dass wir ein wenig teilhaben dürfen, neu erneut, an diesem besonderen Geschenk. Wir dürfen beten. So können wir an den Anfang das setzen: Herr, lehre uns beten, zeig uns das, weise uns den Weg. Danke, dass wir uns an diesem Abend und an den kommenden Abend dafür die Zeit nehmen dürfen. Danke, dass du uns die Gelegenheit gibst, so hier zusammen zu sein. Und wir bitten dich für unser Hören auf die Auslegung deiner Worte, und wir bitten dich für unser Zusammensein auch nachher in den austauschenden Gruppen, dass du durch deinen Heiligen Geist prägend in unserer Mitte bist. Wir sehnen uns nach dir, nach der Beziehung zu dir, nach der Gemeinschaft mit dir, und wir bitten dich, dass du auch an diesem Abend uns ein Stück Wegweisung gibst, wie sie sich in unserem Leben darstellen und zeigen darf. Wir geben dir, unserem Gott, die Ehre und danken dir fürs Beten. Amen.
Herr, lehre uns beten. So steht es drüber über unserem Bibelstundenstudienkurs. Und so hat es dieser Jünger zu Jesus gesagt, als er wahrgenommen hat, wie Jesus gebetet hat. Und das hat in ihm was ausgelöst. Herr, das will ich auch, was du da hast. Und er hat zumindest festgestellt, er hat es nicht. Und er weiß auch nicht so richtig, wie er da hinkommt. Und dann ist die ganz logische Folge davon, dass er sagt: Herr, lehr uns beten. Zeig uns das, was du da hast mit deinem Vater. Wir werden heute diesen Bibeltext nicht Vers für Vers in Tiefe auslegen, sondern wir schauen das Thema systematischer an in den Bibelstellen, die zum Leben von Jesus über Gebet geschrieben sind. Und am Anfang würde mich mal interessieren, wer würde denn sagen, mal mit Handzeichen, Gebet würde er als herausforderndes Thema beschreiben? Wer würde Gebet als herausforderndes Thema beschreiben? Okay, ja, sind doch echt einige. Je länger ich warte, desto mehr Hände gehen hoch. Man muss ja erst mal warten, ob die anderen mitmachen. Oder ob er jetzt der Einzige ist, der sich an der Umfrage beteiligt. Aber es ist schon gut, dass die große Gruppe mitmacht. Doch. Wer würde sagen, Gebet ist ein schönes Thema? Ja, auch. Ja, hab's schon gehört, auch, okay. Wer würde sagen, Gebet ist manchmal ein druckbehaftetes Thema? Ja, man muss mal vielleicht mal drüber nachdenken. Vielleicht auch schon ein bisschen zu persönlich die Frage. Ich will ja niemand zu nahe treten, gell? Warum ist Gebet herausfordernd und schön zugleich? Andreas hat es ja gerade schon richtig gut gesagt. Es ist doch einfach erstmal ein Privileg, dass wir beten dürfen, dass ich beten darf, dass du beten darfst, dass sie beten dürfen, dass wir einfach so vor Gott kommen dürfen. Ist ein unfassbares Privileg, das Gott so viel gekostet hat, weil der einzige Grund, warum wir beten dürfen und einfach so vor Gott kommen dürfen, ist, weil Jesus es erkämpft hat und diesen Weg frei gemacht hat. In einem ganz billigen Vergleich könnte man sagen, es ist wie für diejenigen, die sehr gerne auf der Lahö sind. Die anderen können jetzt mal ihr Lieblingshotel nehmen oder so. Als würde jemand immer einen Platz im Speisesaal reservieren, immer ein Zimmer das ganze Jahr, ob man es nutzt oder nicht. Und man hat wie so einen Dauerplatz. Und den darf man die ganze Zeit nutzen und die Person zahlt es einfach für einen. Es ist wie so ein Dauerplatz reserviert, zu dem man immer kommen darf. Das ist so ein Privileg. Es ist einfach ein Dauerplatz für mich reserviert für eine Audienz. Die Bibel beschreibt es ja, dass wir durch das Opfer von Jesus mit Freimütigkeit, also mit einer Freiheit, mit einem Mut vor den Thron Gottes treten dürfen im Hebräerbrief. Und es ist einfach ein ganz, ganz tiefes Privileg. Und doch ist es auch herausfordernd, manchmal schwierig, manchmal so schwer zu greifen. Und in all dem steckt auch ein tiefes Geheimnis und Alltagsgeheimnis steht ja heute über dem Abend. Und wir fangen damit an, in zwei Schritten gehen wir da rein, dass wir uns zuerst mal Jesus und das Alltagsgeheimnis anschauen, dass wir uns jetzt das Gebetsleben und die Gebetslehre von Jesus genauer vor Augen führen. Und in dem zweiten Schritt geht es dann um das Alltagsgeheimnis und mein, dein, ihr Gebetsleben. Gebetsleben Jesu. Hier sind aufgelistet alle Bibelstellen, wo das Neue Testament davon berichtet, dass Jesus gebetet hat. In dieser blauen Tabelle, die vor jedem liegt. Und das ist, also da mache ich richtig Mut dazu, Mann. Wir werden jetzt nicht alle Stellen durchlesen, auch wenn es schön wäre, aber es würde ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber ich mag richtig Mut dazu machen, einfach mal in der eigenen Zeit vielleicht mit Gott oder so mal die Bibel zu nehmen und das durchzugehen und das so in Gänze zu lesen. Das ist das, was Gott uns offenbaren wollte, wie Jesus selber gebetet hat. Und so einen kleinen Streifzug gönnen wir uns aber auch und nehmen einfach mal wahr, wann, wo, wie, was und mit wem Jesus betete. Markus 1. Und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand Jesus auf und ging hinaus und ging hin an einen öden Ort und betete dort. Und Simon eilte ihm nach mit denen, die bei ihm waren, und sie fanden ihn und sagen zu ihm, alle suchen dich. Und er spricht zu ihnen, lasst uns woanders hingehen, in die nächsten Ortschaften, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich ausgegangen. Schon einige Informationen, die drinstecken. Jesus sucht einen öden Ort. Jesus macht es früh morgens, wo er für sich alleine ist. Und Jesus macht es, obwohl ganz viele gern was anderes von ihm gehabt hätten. Er hätte das Potenzial für Gespräche, für Predigten gehabt. Und trotzdem setzt er diese Prio hier an der Stelle. Lukas 6. Es geschah aber in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten. Und er verharrte die Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herzu und er wählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Eine ganze Gebetsnacht. Weiß nicht, wer hier drin schon mal eine Gebetsnacht verbracht hat. Jesus hat es mal gemacht. Heißt es jetzt, dass wir es dann auch machen sollten? Ist ganz so leicht die Frage. Und er hat diese Nacht im Gebet verbracht vor einer großen Weichenstellung. Aber der Text sagt uns nicht, ob das damit zusammenhängt. Er hat die 12 Apostel, die Jünger berufen, unmittelbar nach der Gebetsnacht. Aber eigentlich gibt der Text keine Information darüber, ob er deswegen diese lange Gebetsnacht hatte, weil da eine wichtige Entscheidung anstand. Oder ob, könnte es sein, aber ist auch nicht ganz klar. Matthäus 14, ein Tischgebet von Jesus und da gibt es ein paar. Und er befahl den Volksmengen, da geht es um diese Speisung der 5000, wo Jesus Brot und Fisch wundersam vermehrt. Und er befahl den Volksmengen, sich auf dem Gras zu lagern, nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel und segnete sie. Und er brach die Brote und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie den Volksmengen. Also Jesus blickte zum Himmel beim Tischgebet und segnete das Essen, dankte dafür, könnte man auch sagen. Es war ihm wichtig, Gott mit reinzunehmen, bevor Gaben genommen werden. Und es ist auch an den anderen Stellen, wo er Brot bricht, zum Beispiel beim Abendmahl. Da wird es auch berichtet oder mit den Emmaus-Jüngern. Matthäus 14, etwas später, und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er auf den Berg für sich allein, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, war er dort allein. Zweimal allein, ganz kurz, in ganz kompakter Weise. Und Jesus sucht nach dieser intensiven Zeit mit Menschen Ruhe, wieder auf einem einsamen Ort, auf einem Berg. Matthäus 19, und dann wurden Kinder zu ihm gebracht, damit er ihnen die Hände auflege und bete. Die Jünger aber verwiesen es ihnen. Jesus aber sprach, lasst die Kinder und wehrt ihnen nicht, zu mir zu kommen, denn solcher ist das Reich der Himmel. Und er legte ihnen die Hände auf und ging von dort weg. Jesus betete für Kinder. Johannes 11, da ist ein wörtliches Gebet. Alle gelb markierten Zeilen sind wörtliche Gebete, die von Jesus überliefert sind. Sie nahmen nun den Stein weg. Den Stein, der vor dem Grab von Lazarus war, das ist die Geschichte, wo Jesus Lazarus von den Toten auferweckt. Sie nahmen nun den Stein weg. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, wieder der Blick nach oben übrigens, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst, doch um der Volksmengen willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Erstmal finde ich, ist es ein total vertrauter Dialog. Ist auch nicht verwunderlich bei Jesus und seinem Vater. Aber es ist auch faszinierend, dass Jesus sozusagen was sagt im lauten Gebet, um auch was zum Ausdruck zu bringen, auch um was für andere zum Ausdruck zu bringen, dass er das, was er jetzt tut, von seinem Vater empfängt. Lukas 22, kurz vor dem Sterben Jesu. Da sagt Jesus zu Petrus, der Herr aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhöre. Und du bist du einst umgekehrt, so stärke deine Brüder. Jesus betet für Petrus, bittet für Petrus. So viel mal zu den Einblicken zum Gebetsleben Jesu. Und jetzt nehmen wir uns die grüne Tabelle mal vor Augen. Die Gebetslehre Jesu. Das sind alle Bibelstellen, was Jesus über Gebet lehrte. Manche ganz kurze Nebensätze, wo Jesus eigentlich schwerpunktmäßig über was anderes redet. Und manche sehr ausführliche Lehren. Und wer das für sich durchgeht, auch große Empfehlung, das zu machen, der hat alle Texte, wo Jesus was zu Gebet lehrt und weitergibt. Und wenn wir das einfach mal so durchgehen, dann merken wir, das sind allerlei Dinge. Gott allein ist anzubeten. Anbetung kann an jedem Ort in Geist und Wahrheit geschehen. Betet für Feinde. Wenn wir zum Vater beten, dann ohne Selbstdarstellung. Wir sollen im Vertrauen beten und nicht einfach viele Worte machen. Das Vaterunser als konkrete Orientierung zum Beten, das ist ja in einer etwas anderen Version wie das klassische Vaterunser, das wir kennen, war das ja die Lesung, die Andreas uns gelesen hat. Über Fasten spricht Jesus, über zuversichtliches Bitten spricht er mehrmals. Über Gebet um Arbeiter für die Ernte, also Mitarbeiter am Reich Gottes, über beständiges Beten, über die innere Haltung im Gebet, über Gebet im Zusammenhang mit Dämonenaustreibung, über Verheißungen für gemeinsames Gebet. Er kümmert sich um den Tempel und sagt, er ist zum Beten da und nicht zum Feilschen und Geld machen. Es geht immer wieder beim Beten auch um Vergebung. Jesus spricht über heuchlerisches Beten. Er sagt, in den letzten Tagen fordert er auf zu beten und damit Einfluss zu nehmen auf das, wie Gott die Heilsgeschichte schreibt. Er erinnert immer wieder darum, dass wir wachen und beten sollen. Er öffnet eine tiefe Welt von dem, was es heißt, im Namen Jesu zu bitten. Und er erinnert immer wieder an wachendes Beten. Eine ganze Menge sagt Jesus zum Beten. Und einiges davon werden wir in diesem Kurs, in diesen Wochen miteinander vertiefen in den verschiedenen Einheiten. Und von diesen Gebetslehren mag ich an der Stelle aber gern ein Prinzip herausnehmen, nämlich, ich finde, es ist mal eine interessante Frage, ob Gebet eigentlich an und für sich gut ist. Wer würde das sagen, fragt jeder mal für sich fragen, ist Gebet an und für sich was Gutes? Und wenn man Jesus hört, dann merkt man, nein, ist es nicht. Gebet ist nicht einfach gut, weil jemand betet, sondern an verschiedenen Stellen zeigt Jesus, Beten, die Hülle von Beten, dass sich jemand Zeit nimmt zu beten, dass jemand laut betet und so weiter, ist nicht an und für sich gut. Wo lehrt Jesus das? Markus 7, Vers 6. Jesus gab ihnen zur Antwort, was Jesaja in der Schrift prophezeit hat, trifft genau auf euch Heuchler zu. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Lukas 18, Vers 9 ist dieses Gleichnis, Lukas 18, von dem Pharisäer und dem Zöllner, beide beten. Und der Pharisäer, der wird ganz klar von Jesus kritisiert, weil er stellt sich selber dar beim Beten. Er macht ein vergleichendes Sich-Aufwerten und der andere wird abgewertet. Er betet, aber während er betet, sündigt er eigentlich in der Art und Weise, wie er betet. Und Jesus greift es auch auf in Matthäus 6. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gerne in die Synagogen und die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Beten, um Anerkennung von Menschen zu bekommen. Und in eben auch dieser Lehre aus Matthäus 6 sagt Jesus weiter, beim Beten sollt ihr nicht leere Worte einander reihen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Und damit kritisiert Jesus eine Haltung, wo man Gott als Wunschmaschine missbraucht, im Sinne von, ich packe Gebet rein und es kommt Wunsch raus. Und wenn ich dann halt 2 Stunden bete, dann kommt es ganz bestimmt raus oder so. In so ein Handelsdenken, das recht oberflächlich ist. Das heißt, Beten an und für sich ist aus der Sicht von Jesus nicht automatisch gut, sondern es ist die Frage, was eine Ebene tiefer biblisch gesehen, was in unserem Herzen die Motivation hinter dem Beten ist. Mit was für einem Herzen beten wir eigentlich und sprechen mit Gott? Und wo schleicht sich vielleicht Egoismus ein oder verschiedene Dinge? Es beten ja auch viele Menschen, die mit Gott gar nichts zu tun haben, wenn sie einfach an dem Punkt sind, wo sie nicht mehr weiter wissen, in der großen Not zum Beispiel. Da beten ganz, ganz viele Menschen, die sonst überhaupt keinen Bezug zu Gott haben. Ist ja klar, weil Gott ist immer eine gute Option anzurufen, wenn man nicht mehr weiter weiß, weil er könnte ja vielleicht halt irgendwie weiter wissen. Und das ist Jesus immer wieder in seinem Lehren wichtig, das mit reinzunehmen. Es geht nicht um eine bloße Hülle. Es geht nicht darum, dass man sein Gebet abliefert oder so, sondern es ist verbunden mit dem, was tiefer ist. Warum hat Jesus eigentlich selber gebetet? Könnte man sich ja fragen. Er war ja eins mit dem Vater auf so besondere Weise, wieso hatte er nicht irgendwie andere Formen oder so, wie er das gelebt hat? Er hatte ja einen ganz anderen Bezug. Und warum Jesus gebetet hat, so wie wir auch beten, ist, weil er ja Mensch wurde. Und beim Menschsein ist es so, dass zwischen Sündenfall und Wiederkunft von Jesus Gebet einfach ein zentraler Ausdruck für die Beziehung mit Gott ist. Also, als Gott diese Welt gemacht hat, war ein unmittelbares Gespräch zwischen Mensch und Gott möglich. Und wenn wir mal im Himmel ankommen, und ich glaube, das ist eigentlich eine der Dinge, auf die wir uns am meisten freuen können, dann werden wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen, in die Augen schauen und direkt mit ihm reden können, in einem Dialog. Und es wird traumhaft schön sein. Aber in dieser Zwischenzeit, wo wir jetzt sind, da ist Gott nicht in der Weise zugänglich, wie er es ganz am Anfang war und am Ende wieder sein wird. Und der Weg für Beziehung, ein ganz zentraler Weg, um Beziehung mit Gott zu leben, ist Beten. Und weil Jesus sich ja klein gemacht hat, weil er uns gleich wurde, geht er auch da rein, dass er in so eine einfache Art in diesen Weg von Gebet mit einsteigt. Und man könnte sagen, Gott hat es so angelegt. Und man kommt auch nicht so, also Gott erklärt nirgends ganz genau, warum er das denn so angelegt hat. Warum ist es nicht so, dass ich mit Gott einfach einen Dialog führen kann, wie ich jetzt zum Beispiel mit Andreas oder Maike sprechen könnte, dass ich was sage und er antwortet verbal oder so. Gott hat es so angelegt für diese Zwischenzeit und man kann es schon auch nachvollziehen an ein paar Prinzipien. Dass das natürlich ein Ausdruck von Vertrauen ist, ein Ausdruck von ich begegne meinem Gott und ich kann es nicht ganz greifen. Es bleibt ein Stück weit geheimnisvoll, was ich da eigentlich mache, wenn ich bete. Ich weiß nicht ganz genau, was es bewirkt. Ich weiß nicht ganz genau, was Gott damit macht. Und trotzdem kann ich im Vertrauen wissen, okay, es kommt bei Gott an und er kümmert sich darum. Ich finde, dass Paul Gerhardt es in seinem Weg, befiehl du deine Wege, richtig stark ausdrücke, wenn er sagt, durch Sorgen und durch Grämen und mit selbsteigener Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein. Finde ich, es sind tiefe Worte, um dieses zu beschreiben, dass Gott es so angelegt hat. Er will, dass die Beziehung des Miteinander zwischen uns und ihm auf Gebet aufbaut. Und deswegen war das auch beim Leben Jesu so, dass es durchzogen war von Gebet. Das merken wir an den Bibelstellen und an der Lehre, dass das Leben von Jesus durchdrungen war, an allen Ecken und Enden war das durchzogen von Gebet. Und das ist auch, was die Bibelstellen meinen, wenn Paulus sagt, betet zu aller Zeit, dann gibt es ja manchmal so eine verkrampfte Herangehensweise, dass man irgendwie in jedem Moment beten müsste und man hat fast eine Herausforderung, wenn man was macht, was kognitiv zu sehr anstrengt, sodass man gerade nicht beten kann, ob man jetzt in Konflikt kommt. Aber sprachlich kann man das sowieso auch als was Wiederkehrendes, was regelmäßig Wiederkehrendes sehen, wenn das da so steht. Aber das meint, das ganze Leben von Jesus drückt aus, es ist durchzogen von Gebet. Und darin ist uns Jesus natürlich totales Vorbild. Und es ist in diesem, dass es das Leben von Jesus durchzieht, es ist eben Ausdruck von tiefer Beziehung zu Gott. Und jetzt ist es ja so, dass irgendwie beim Leben von Jesus aber echt einige Fragen offen bleiben. Emanuel, mein Sohn, der hört gerade gerne die Fuchsbande. Und es sind so kleine Detektive, die lösen so Fälle wie, warum ist das Loch in der Hose und wer hat den Knopf geklaut oder sowas. Also ganz niedlich. Und dann immer, wenn der Fall aufgeht, dann stellen sie so diese klassischen Detektivfragen. Also es ist ein bisschen wie ein Krimi, nur halt mit ganz, ganz süßen Alltagssituationen. Was, wer, wann, wieso. Und so steht es ja auch drüber über der Tabelle. Wann, wo, wie, was und mit wem Jesus betete. Nur das Faszinierende an dem, wie die Bibel uns das Gebetsleben Jesu vor Augen malt, ist, dass sich daraus überhaupt keine klaren Regeln ableiten lassen. Man kann nicht sagen, dass Jesus jeden Morgen betete. Man kann das vielleicht sagen, es ist weise, so in den Tag zu starten, aber man kann nicht sagen, dass die Bibel das vorgibt als klare Linie. Jeder von uns soll morgens beten. Es ist auch selbst beim Vaterunser, das wir ja so übernommen haben als gemeinsames Gebet, gibt es zwei Versionen. Noch nicht mal da ist es ganz eindeutig. Und abgesehen davon steht da ja auch nicht dabei, nur weil wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute, sagt Jesus nicht, dass wir jeden Tag so beten sollen. Und auch jetzt bei der Gebetsnacht stehen wir dabei, ob wir eine Gebetsnacht machen sollen. Und nirgends wird uns auch gesagt, wie viel Jesus eigentlich betete. Hatte er jeden Tag eine Gebetszeit oder nur manchmal? Wie war das eigentlich? Es gibt einfach keine klaren Eckdaten, auch nicht über die anderen biblischen Personen. Es wird nirgends so ein Fahrplan, wenn ich mir jetzt überlege, wie sieht denn ein ideales biblisches Gebetsleben aus? Dann finde ich keine Hüllen in der Bibel, die mir das klar sagen, so und so und so. Sondern ich finde eine Menge Prinzipien. Ein paar habe ich ja schon genannt bei den Bibelstellen von Jesus. Aber ich finde keinen klaren Rahmen. Das heißt, wer so nach dem klaren Rahmen für sein Gebetsleben sucht, wie kriege ich es endlich hin und wie muss ich es machen? Und die rettende Hülle, das wird einfach nicht funktionieren. Man kann sich mal überlegen, was ist für mich ein guter Rahmen oder wie bin ich vom Typ? Und dann kann man sich ein bisschen weise was überlegen vielleicht, aber damit hakt man das Thema Gebet nicht ab. Man kriegt es auch nicht unter die Füße. Wenn man es unter die Füße kriegt, hat man was falsch gemacht. Da werden wir noch hinkommen. Das Thema Gebet ist nicht dazu da, um es unter die Füße zu kriegen. Und deswegen gehen wir jetzt weiter von dem, was wir aus dem Leben von Jesus merken. Es ist durchzogen von Gebet, aber es macht keine klare Vorgabe, wie wir äußerlich beten sollen. Es zeigt uns, dass Gebet ein tiefer Ausdruck von Beziehung ist, werden wir ja auch nächste Woche nochmal tiefer durchdringen, dass Jesus in den verschiedensten Gebeten, auf verschiedensten Wegen, in verschiedensten Formen zu Gott kam. Und jetzt nehmen wir mal diesen biblischen Befund, den man natürlich an tausend Stellen vertiefen könnte. Nehmen wir mal diesen biblischen Befund und fragen uns jetzt, was Gebet und dieses Alltagsgeheimnis mit mir zu tun hat. Denn dieses Alltagsgeheimnis meint genau das. Gebet ist was Alltägliches, ist was Leben durchzieht, wie es in der Bibel beschrieben ist von den Personen, die beten. Und Gebet bleibt ein Stück weit geheimnisvoll. Gebet bleibt ein Stück weit ungreifbar und nicht bis ins Letzte klärbar, kontrollierbar oder was in der Art. Fragen Sie sich mal selbst, bist du zufrieden mit deinem Gebetsleben in den letzten Jahren? Sind Sie zufrieden mit Ihrem Gebetsleben in den letzten Jahren? Diejenigen, die die Studiereraufgaben im Selbststudium schon angegangen sind, die haben sich das schon ausführlicher gefragt. Und es ist eine wertvolle Frage, sich einen Schritt weiter zu fragen, wenn ich diese Frage für mich beantworte, wie beurteile ich das dann eigentlich? An welchen Maßstäben? Welche Maßstäbe lege ich da an, ob ich zufrieden bin mit meinem Gebetsleben oder nicht? Weil das ist eine ganze Menge Zeit. Und ich glaube, es gibt im Gebetsleben eine große Gefahr, dass eine Sklaverei reinkommt, wie sie Paulus gegenüber den Galatern erwähnt. Galater 5, Vers 1 steht: Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht, steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Und Sklaverei könnte man hier an der Stelle all das nennen, was sich über Jesus stellt, was Jesus, sein Werk, das, was er getan hat, das, wie er die Dinge sieht, was das irgendwie zur Seite schiebt oder dem Konkurrenz macht, all das, woran sich mein Herz in unguter Weise dranhängt, all das könnte ich als Sklaverei beschreiben. Und wir werden jetzt anhand dieser kompakten Tabelle durch 5 Felder durchgehen, um nochmal ein bisschen so zu sortieren, was wir denn rausziehen können aus diesem geheimnisvollen Befund, die Bibel spricht so viel über Gebet, aber sie bleibt bewusst an manchen Stellen geheimnisvoll, unkonkret, macht es eben nicht eindeutig, wie beispielsweise eine ganz klare Gebetsvorgaben im Islam, sondern bleib weit. Und der erste Schritt, der erste Aspekt ist Einordnung biblischer Inhalte zum Gebet. Und ich glaube, wir können in eine Gebetssklaverei fallen, das Beten zu einem Ich muss wird und einem Ich soll und zu was Druckbehaftetem, wenn wir die biblischen Inhalte als Messlatte sehen. Als Messlatte, die Gott dahinstellt nach dem Motto, wenn du die erreichst, dann bist du okay. Und wenn du die nicht erreichst, dann bist du im Minus. Und viele der Prinzipien, die wir jetzt besprechen, könnte man auch allgemein auf Glauben übertragen. Aber genau das ist was Geheimnisvolles an Gebet, dass sich ganz vieles von unserem Glauben im Gebet eben abspielt, immer wieder, was auch für unseren Glauben insgesamt wichtig ist. Und diese Messlatte, unter der ich dann ständig drunter bleibe, die ist ganz schön hart und ganz schön unbarmherzig und zeigt mir eigentlich die ganze Zeit, du schaffst es nicht. Und ich glaube nicht, dass das Gottes Gedanken ist, wie wir beten lernen sollen. In einem Buch über das Gebetsleben Jesu gibt es als erstes Kapitel 1, das heißt, eine Messlatte unseres geistlichen Grundwasserspiegels ist das Gebet. Und dann steht da, kein anderes Thema beschämt uns mehr und kein anderes spiegelt so deutlich unsere geistliche Armut wider. John Wesley pflegte zu sagen, dass er wenig von einem Mann halte, der nicht jeden Tag 4 Stunden betet. Und damit hat er wahrscheinlich das Urteil über die meisten von uns gesprochen. Zumindest ich bete keine 4 Stunden. Täglich. Und ich auch nicht. Und man kann ja drüber schmunzeln und sicherlich hat Gott John Wesley wunderbar und segensreich gebraucht und ist ein Mann Gottes gewesen, von dem man ganz viel lernen kann. Und doch würde ich sagen, dass in einigen dieser Art von Gebetsbüchern so eine Dynamik drin ist, die schreiben auch ganz viel, ganz, ganz viele wertvolle Sachen über Gebet, aber wo sowas drin ist wie, wenn man 4 Stunden betet, dann ist man auf einer gewissen Ebene angekommen. So könnte man das lesen. Die 4 Stunden sind in mehreren Büchern, ist so mein Eindruck, so das heilige Ziel, warum auch immer sich verschiedene Autoren bei 4 Stunden treffen. Aus der Bibel kriege ich die 4 Stunden nicht raus. Und ich weiß noch, als Jugendlicher, da habe ich eine Predigt gehört, die hat mir viel geholfen über Gebet, aber sie hat mir auch viel Not gemacht, weil dieser Bruder damals, der lebt nicht mehr, Wilhelm Pals, glaube ich, der hat dann gesagt, es ging um Voraussetzungen für einen fruchtbaren Diener Gottes. Und ich wollte, mir war das wichtig, ein fruchtbarer Diener Gottes zu sein. Und dann hat er gesagt, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du nicht mindestens 1 Stunde täglich betest, dann wird da nichts draus. Sinngemäß, in seinen Worten ein bisschen anders. Aber das hat er mehrfach gesagt in dem Vortrag, auch mit ähnlichen Zitaten wie hier. Und das Problem ist, dass es sicherlich... Also ich finde, es spricht viel dafür und es ist eine weise Überlegung, ob man sich eine Gebetsroutine überlegt, wo man sagt, hey, und ich möchte mir täglich 1 Stunde Zeit mit Gott nehmen. Mir hilft es, das so zu planen und so weiter. Mir persönlich hilft es, so Dinge zu planen. Wo nehme ich mir Zeiten mit Gott und so weiter. Nur wenn nicht unterschieden wird zwischen der Tiefe von Gebet, zwischen dem Geheimnis, zwischen diesem, es hat Kraft, wir treten vor den Thron Gottes, wir sind eingeladen, es liegen Gebetsverheißungen von Jesus selber da drauf und die Bibel sprüht nur dafür, dass Gebet diese Welt verändert. Das ist ja wahr und richtig, aber wenn man dann im nächsten Schritt nicht unterscheidet, aber die Umsetzung, die lässt die Bibel sehr individuell und legt sie in unsere Hände. Wenn man dann nicht unterscheidet, dann kriegt das Thema eine absolute Schräglage. Und dann kann sowas reinkommen, dass eine Messlatte gebaut wird, die mein Gebetsleben in einer Art und Weise beurteilt, wie die Bibel das gar nicht hergibt. Und da ich eigentlich auch bei den 4 Stunden nie an einem Ziel ankomme, wo ich sagen könnte, ja, jetzt habe ich den Check, dass ich es erreicht habe, bleibt es in sowas Verkrampftem. Ich glaube, dass die biblischen Inhalte uns mitgegeben sind als Kompass und als Orientierung. Als Jesus gefragt wird, Herr, lehre mich beten, antwortet er und lehrt die Person dort, wo sie steht, zu beten. Und er sagt der Person nett, wieso kannst du es denn nicht? Guck mal, wo du stehst. Das macht gar keinen Sinn mit dir. Komm erstmal auf das Niveau oder so. Sondern er begegnet doch der Person und überhaupt begegnet Jesus Personen in den tiefsten Tälern und auch Leute, die schon reifer unterwegs sind. Jedem begegnet er da, wo er ist und geht von da aus Schritte. Und wenn wir so die Gebetstexte lesen, dann machen sie keinen Druck. Dann ist es nicht so, wenn da steht und betet zu aller Zeit so, oh, wie kann ich das schaffen? Wie kriege ich das hin? Sondern dann ist es mehr ein Wegweiser, ein Kompass, eine Orientierung so. Ah, mein Gott, das siehst du in diesem Thema. Das ist der Schatz, den du da reinlegst, dass ich in ein Leben hineinwachse, über dem steht, dass ich alle Zeit bete, dass ich in ein Leben reinwachse, dass das von Gebet durchzogen ist, das Gebet atmet. Wow, ja, führ mich da rein. Ich kann, wenn ich es als Kompass und als Orientierung sehe, dann kommt eine Freiheit rein, weil ich nicht denke, ich muss das und das erreichen, was biblisch gar nicht klar benannt ist, was ich da eigentlich erreichen soll, sondern ich kann von da aus, wo ich stehe, vielleicht sitzt hier jemand, der hat noch nie länger wie ein paar Sekunden gebetet, aus Höflichkeit, kann ja sein. Und dann ist es jetzt nicht so, dass du ein hoffnungsloser Fall bist gegenüber den paar, die hier 4 Stunden beten täglich, sondern dann darfst du da, wo du stehst, das, was wir so ein bisschen durchgangen sind, wenn Gott dir das aufschließt, dass das eigentlich ein Schatz ist, dass du mit Gott selbst reden darfst, dann darfst du von da, wo du stehst, anfangen, einfach mal mit Gott zu reden, auf die Weise, wie du den nächsten Step machen möchtest. Vielleicht mal 5 Minuten spazieren gehen und zu sagen, jetzt rede ich mal mit Gott. Und jemand anderes geht einen anderen Step, weil er an einem anderen Punkt steht. Aber die biblischen Inhalte sind Kompass und Orientierung. Und nicht eine Messlatte. Die Beurteilung des eigenen Gebetslebens hängt stark mit dem vorherigen zusammen. Aus dieser Messlatte kommt natürlich irgendwie ein Stufendenken. Eine Stunde, 2 Stunden, 4 Stunden. Und so ein richtig Falschdenken. Aber es ist kein richtig Falschdenken, weil es ist ja ein Wachstumsprozess. Und eine junge Pflanze ist nicht schlechter wie eine reifer gewachsene Pflanze, sondern einfach an einem unterschiedlichen Punkt. Und deswegen braucht es bei der Beurteilung des eigenen Gebetslebens, das darf man schon machen, finde ich es auch wichtig, dass ich mit Gott auf mein Gebetsleben schaue, aber dann braucht es eine Beziehungsperspektive. Nicht, ob ich irgendwelches äußerlichen Dinge erfülle und ob ich so und so und mit dem vergleichbar bin oder so, sondern es braucht die Beziehungsperspektive. Und die sagt zuallererst mal, dass Jesus mich da annimmt, wo ich stehe. Was wir gerade hatten. Jeden von uns. Ich kann ganz ehrlich auf mein Gebetsleben schauen und egal, was da rauskommt. Und wenn ich denke, ich habe wirklich, also nach außen wirklich vielleicht souverän, aber wenn ich ehrlich bin, ich fühle mich eher so kleinkindmäßig, dann ist es völlig in Ordnung. Für Jesus ist es kein Problem. Und hoffentlich für auch niemand von deinen Glaubensgeschwistern, weil dann haben sie ihren Herrn nicht verstanden. Aber leider ist es für uns oft ein Problem, weil wir in einem Stufendenken sind. So ein ganz leises, natürlich kein offensichtliches. Jeder von uns weiß, dass Stufendenken problematisch ist und dass Religion und Stufendenken und so nicht zum Glauben gehört. Aber wir bauen viele Religionsstufensysteme über die Hintertür, nachdem wir zum Glauben gekommen sind. Und lassen es doch so ein bisschen einfließen, ob wir richtig oder falsch sind und so weiter. Der erste Schritt in der Beziehungsperspektive ist, ich bin da angenommen, wo ich stehe und es steht über meinem Gebetsleben. Und dann bedeutet gesunder Wachstum im Gebetsleben, dass ich vertrauter werde mit Jesus. Und wenn ich vertrauter werde mit Jesus, Meistens bedeutet es dann auch, dass ich mehr mit ihm rede. Aber es ist nicht wichtig, ein Beter zu sein, weil das halt so ein tolles Schlagwort ist. Und in vielen Büchern ist es so ein Schlagwort, dass wir Beter werden müssen. Und ich bin da jahrelang so nachgerannt, ich will auch ein Beter sein. Aber wir sollen gar keine Beter sein, sondern wir sollen in Beziehungen mit unserem Herrn immer tiefer reinwachsen. Dazu sind wir eingeladen, dazu sind wir berufen. Und wenn das passiert, dann wird sich das auch im Gebet ausdrücken. Aber so rum ist es und nicht andersrum. Die Beziehungsperspektive sagt, ich bin da angenommen, wo ich stehe, und dann darf ich Stück für Stück tiefer in die Beziehung zu Jesus wachsen. Und das funktioniert eben nicht. Also, wenn ich jetzt eine Freundschaft aufbaue mit jemand von hier drin und wir kennen uns noch nicht, und dann nehme ich mir 5 Sachen vor, morgen sprechen wir 2 Stunden und dann machen wir einmal einen Tagesausflug, und dann denke ich, und ab morgen ist unsere Beziehung total tief, ist so völlig unrealistisch. Sondern natürlich ist es hilfreich für eine Beziehung, wenn man sich Zeit nimmt, und so ist es auch mit Gott, aber ich bin doch auf dem Weg und es darf sich vertiefen und es lässt sich nicht ruckartig umstellen oder so, weil es gar nicht darum geht, irgendeine Stufe zu erreichen. Und das heißt auch, niemand von uns ist fertig mit seinem Wachstum im Gebetsleben. Es gibt kein Ende. Die Beziehung mit Gott hat nicht ein Maximum in Tiefe, die es erreichen kann, sondern es geht immer tiefer. Jeder von uns ist auf dem Weg und jeder von uns ist im Wachstumsprozess. Und das ist die Beziehungsperspektive. Und die führt rein in die Entwicklungsperspektive. Gebetssklaverei, ein verkürztes, verengtes, verkrampftes Verständnis von Gebet, ist, wenn ich auf die Entwicklung von meinem Gebetsleben schaue, ist zufrieden oder unzufrieden. Zufrieden meint, oh, es passt, wo ich stehe im Gebet. Passt so, ist gut, ist bei mir unter den Füßen das Thema. Daumen dazu. Wer so eine Haltung hat, der hat die Tiefe von Gebet, die uns in der Bibel bezeugt wird, einfach nicht verstanden. Aber wer immer unzufrieden ist mit seinem Gebetsleben und immer denkt, ich kann es nicht und ich schaffe es nicht und ich kriege es nicht gut hin, der hat die Annahme, die Liebe und dass es mehr um Gott geht wie um einen selber nicht verstanden. Weil wenn ich nur unzufrieden bin, dann drehe ich mich zu arg um mich und meine Gebetsleistung und verliere aus den Augen, dass ich da angenommen bin, wo ich bin und von da aus Schritte mit Jesus gehen darf. Und deswegen ist eine Haltung, eine Freiheit im Gebet, zu der Gott uns einlädt, zufrieden und unzufrieden zugleich. Zufrieden, weil Gott mich da annimmt und er sagt, es ist okay, wo du stehst. Ich habe dich da lieb und von da aus können wir Schritte gehen. Und unzufrieden, weil ich sage, Herr, das Thema ist so tief, für mich immer tiefer rein. Es ist ein Miteinander und zugleich. Nicht das eine oder das andere, sondern beides gleichzeitig. Und wenn wir jetzt eine Ebene tiefer gehen, dann gehört zu einer Gebetsfreiheit, zu einem freien Umgang mit diesem Alltagsgeheimnis, das Gebet ist, dann hat damit ganz viel zu tun, wie ich mich selber verstehe, wie ich mein Leben sehe und wie ich denke, dass ich mein Leben führe. Und da gibt es 2 Möglichkeiten. Das eine ist, dass ich mich autark sehe, also ich bin auf niemanden angewiesen, unabhängig, oder dass ich es gerne bin. Und es steckt in jedem von uns diese Kraft drin, dass wir gerne unabhängig sind. Wer ist gerne auf jemand anderen angewiesen? Wer ist gerne so richtig abhängig von irgendjemand hier drin? Wir sind als Menschen nicht gerne abhängig von irgendwas. Das steckt in unserer Natur drin. Das Problem ist nur, dass wir mit Blick auf Gott und mit Blick auf geistlichem Leben absolut mittellos sind. Mittellos, bankrott könnte man sagen, ohne was zur Verfügung, auch nur irgendwas auf die Reihe zu bringen. Keiner hier drin kann auch nur einen Nachfolgeschritt tun, ohne dass ihn Jesus dazu befähigt. Keiner von uns kann auch nur ein kleines Rosinchen an Frucht bringen, ohne dass Gottes Geist es wirkt. Wir sind absolut mittellos. Und das ist eine ganz entscheidende Perspektive, weil wenn ich das verstehe, dass ich absolut mittellos bin, dass ich gar nichts aus mir kann, was würde ich denn dann machen? Wir lernen es von Babys, kleine Babys, oder? Die sind mittellos. Und was machen sie? Sie schreien, weil sie jemanden brauchen. Und wenn wir nicht schreien regelmäßig, dann haben wir nicht verstanden, dass wir mittellos sind. Dann haben wir unser Nachfolgeverständnis und unser Glaubensleben vereinfacht, reduziert, im Niveau heruntergesenkt und auf Hüllen umgewälzt. Weil das kann man alles menschlich machen. Man kann tolle christliche Hüllen hinkriegen, kann tolle christliche Gemeindeaktionen machen. Aber keinen einzigen Hauch von geistlicher Frucht kann irgendjemand von uns hervorbringen, wenn nicht Gottes Geist es schenkt. Und deswegen ist ein ganz tiefer Schlüssel zum Gebet, dass wir mittellos sind. Nichts aus unserer Kraft können. Und Gebet ist sowohl die Sprache, wo wir das ausdrücken, Herr, ich brauch dich. Deswegen legt die Bibel ja auch so einen Schwerpunkt auf Bitten. Herr, ich brauch dich. Ohne dich geht gar nichts. Und in diesen Bitten beten wir ja Gott sogar schon an, weil wir ihm sagen, du bist der, den es braucht. Du bist der, der den Unterschied macht. Es kommt auf deinen Geist an. Nicht auf das, was ich mache. Und man kann sich vielleicht vorstellen, wir haben ja hier einen tollen jungen Gärtner, den Timon. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr kommt im Sommer hier vorbei und der steht mit einem Wasserschlauch da am Hügel und tut so, als würde er die Blumen gießen. Und dreht auch das Ding auf und zu, aber es kommt einfach nie Wasser raus. Und er macht es da den ganzen Tag, tut er alle unsere Büsche hier gießen, verhält sich total so, aber es kommt einfach kein Wasser raus. Und so bin ich oft mit meinem Herrn unterwegs und ich glaube, wir alle manchmal. Wir machen die Hülle, aber verstehen gar nicht, dass der Hahn für das Wasser im Himmel liegt. Und dann sieht es zwar voll so aus, aber da kommt einfach gar nichts raus, wenn Gott nicht den Hahn aufmacht. Und deswegen ist es entscheidend für Gebet, das zu umarmen. Herr, ich kann das nicht aus mir raus. Und danke, dass du mir Gebet gegeben hast, um dir das auszudrücken. Um dir zu sagen, Herr, ich brauche dich. Und ich freue mich, dass es so ist, weil du das so angelegt hast, weil du es mit mir gemeinsam machen willst. Du mich mit reinnimmst, dass du göttliches Leben in mir hervorbringen willst. Und deswegen komme ich zu dir. Und das Tiefe, ich habe es gerade schon angedeutet, ist, im Gebet erleben wir ja dann genau das, dass wir in diesen mittellosen Raum reinkommen. Ich weiß nicht, wer von uns sich hier auch mal eine Stunde oder länger zum Beten nimmt. Ich mache richtig Mut, nicht weil es biblisch vorgeschrieben wird, sondern weil ich glaube, es ist ein wertvoller Weg, aber vielleicht ist dein Weg auch anders. Aber ich mache Mut, sich mal eine lange Zeit zu nehmen oder vielleicht mal einen halben Tag einfach nur mit Gott zu sein. Weil die meisten die Leute, die ich kenne, die sehe ich so eine Zeit nehmen, da kommt dann irgendwann an den Punkt, wo man so merkt, ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was ich hier mache oder wie ich es machen soll. Ich habe es nicht im Griff. Ich bin so abhängig. Ich sage Gott Dinge und es ist einfach völlig in seiner Regentschaft, was er damit macht, wie er darauf reagiert. Gebet ist ein pures Ausdrücken und auch Erfahren von dieser Mittellosigkeit. Ole Hallesby beschreibt es, was ich mittellos nenne, nennt er hilflos. In tiefer Weise, ich lese uns das Zitat. Und dann kommen wir in die Endgerade. Ich kann es nicht lassen, die Hilflosigkeit zu unterstreichen. Denn sie ist das Entscheidende, nicht nur in unserem Gebetsleben, sondern in unserem ganzen Verhalten zu Gott. Solange wir unsere Hilflosigkeit kennen, kann uns keine Schwierigkeit überraschen, keine Not verwirren, kein Hindernis erschrecken. Wir erwarten nichts von uns selbst und breiten darum alle Schwierigkeiten und Hindernisse im Gebet vor Gott aus. So öffnen wir Gott die Tür und geben ihm die Möglichkeit, seine wunderbare Kraft an unserer Hilflosigkeit zu offenbaren. Ich glaube, ein Leben, wo nicht gebetet wird, wurde vermutlich nicht verstanden, dass wir eigentlich einem Baby gleichen. Oder es ist einem egal, ob das Leben von Gott geprägt ist oder nicht. Die zwei Möglichkeiten gibt's. Entweder ich habe es nicht verstanden, dass ich Gott brauche zu allem, was ich mache. Dass es nicht darum geht, dass ich regelmäßig meine Bibel lese, sondern dass es darum geht, dass ich in der Kraft des Geistes meine Bibel lese und dafür brauche ich Gott. Regelmäßig Bibel lesen können viele Menschen. Auch viele Wissenschaftler, die uns die Bibel auseinanderreißen können, regelmäßig und viel ihre Bibel lesen und sind in vielem bibelfester vom Inhalt her wie wir. Aber es geht nicht darum, die Bibel zu lesen, sondern es geht darum, geistgewirkt die Bibel zu lesen. Und es geht darum, geistgewirkt meinen Nächsten zu lieben. Es geht darum, geistgewirkt in Gemeinde mitzuarbeiten. Es geht darum, geistgewirkt in der Bibelstunde zu sein. Es geht darum, geistgewirkt alles zu machen, was ich mache. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Und entweder, wenn ich nicht bete, habe ich das entweder nicht verstanden oder, und das merke ich dann in meinem eigenen Leben manchmal hart, es ist mir einfach egal, ist mir nicht so wichtig, Herr, ob es jetzt durch deinen Geist ist oder nicht, weil ich habe auch andere Interessen und gebe mich auch anderen Dingen hin. Und es ist gut, wenn uns das auffällt, dann dürfen wir es vors Kreuz bringen, Vergebung erfahren und weitergehen. Letzter Punkt, Umgang mit dem Alltagsgeheimnis. In der Gebetssklaverei will ich das Thema Gebet gern unter die Füße kriegen. Deswegen neige ich zu so einer kontrollierenden Reduzierung. Ich mache das Thema Gebet einfacher, messbarer, klarer, wie es ist in der Bibel. Und dadurch schaffe ich ein Leistungssystem über die Hintertür, wie es die Galater gemacht haben, in einem anderen Feld. Und ich kann mir vielleicht ein Gefühl von Sicherheit, von Erfolg oder Misserfolg produzieren. Aber das ist es nicht. Sondern im Kern geht es darum, bei dem Umgang mit diesem Geheimnis, das im Gebet lebt, es zu bejahen, dass es da einen undurchdringbaren Kern gibt, dass Gott ein Geheimnis gelassen hat. Und wenn wir an dem Punkt sind, dann steckt da so eine Freiheit drin, weil ich raus darf aus diesem Hamsterrad, so ich muss Gebetsleben unter die Füße kriegen, dann muss ich mich auch nicht, wie es in diesem Zitat hieß, schämen über mein Gebetsleben, und dass ich einfach nicht unter die hinkriege und so, weil Gott wollte Gebet nie dafür uns mitgeben, dass wir es kontrollieren, dass wir es unter die Füße kriegen, dass wir uns jetzt endlich souverän damit fühlen. So hat sich's Gott nie gedacht. Sondern er hat uns Gebet als Geheimnis mitgegeben, das uns ganz tief zu ihm zieht, das uns immer wieder in eine zufriedene Unzufriedenheit weitergehen lässt. Er erinnert uns an das, dass er uns annimmt, dass wir mittellos sind, dass wir einfach begrenzt sind. Und bei alledem lädt uns Gebet ein, uns so mit allem, was wir sind, an Gott zu hängen, zu ihm zu kommen und echte Beziehungen mit ihm zu leben. Und ich denke, eine der lähmendsten Taktiken des Teufels gegenüber hingegebenen Kindern Gottes ist es, dass er dafür sorgt, dass wir uns um die eigene Lebensführung kreisen, weil wir es gut für Gott machen wollen. Aber das Evangelium bedeutet, dass wir uns um Jesus, unseren Herrn, kreisen, um seine Kraft und sein Werk Und Gebet ist ein wunderbarer Schlüssel, da reinzugehen. Gebet, wie es biblisch gemeint ist, ich bete. Himmlischer Vater, danke für den Abend. Danke, dass wir beten dürfen. Danke, dass du uns in dieses Geheimnis hineinnimmst, dass du uns das so geschenkt hast. Danke, dass du es uns nicht gegeben hast als Sache, die wir kontrollieren sollen, sondern dass es ein Raum ist, wo wir uns dir ausliefern dürfen und auf Vertrauen lernen, wer wir sind, lernen, wer du bist. Und Herr, ich bete für diesen ganzen Kurs, für diesen Abend, für alle Gespräche, die da jetzt noch sind. Herr, lehre uns beten. Amen.